Ö1 am Nachmittag
mit Sophia Dessel. Brauchen wir Angst, um gesund zu sein? Ja, sagt der Wiener Daseinsanalytiker Manuel Spiegel. Nein, meint sein Fachkollege Tamás Fazekas. Wir brauchen keine Angst. Der Mensch muss nur offen sein für sich selbst. Wer hat nun recht und was ist überhaupt die Daseinsanalyse? Es folgt eine garantiert angstfreie Diskussion in den Science Arena Kontroversen aus dem Wiener Ringturm unter der Moderation von Martin Heidinger.
Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Wiener Städtischen Versicherungsverein.
Science Arena.
Keine Angst, meine Damen und Herren, vor was auch immer, schon gar nicht vor unserer kommenden Diskussion. Keine Angst, das war mal ein Titel vom Hansi Lang, wer den noch kennt. Aus der Popularkultur. Ja, man könnte jetzt so viele Assoziationen bringen mit der Angst. Wir haben ein hochkarätiges Podium. Ich begrüße Manuel Spiegel, Daseinsanalytiker. Was das ist, das werden wir dann gleich hören. Vorstandsmitglied des Österreichischen Daseinsanalytischen Instituts. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und auf der anderen Seite Tamás Fazekas, ebenfalls Daseinsanalytiker, der aber einen anderen Denkansatz hat als sein Kollege Spiegel. Herzlich willkommen. Bevor wir in medias res gehen, frage ich einmal das Vorstandsmitglied der dafür zuständigen Gesellschaft, Manuel Spiegel, was ist Daseinsanalyse? Das haben noch nicht alle gehört wahrscheinlich.
Runde 1. Vom Ding an sich.
Ja, das haben wahrscheinlich sehr wenige gehört. Vielleicht mal zur Verortung. Daseinsanalyse ist eine der, ich glaube, 23 offiziell in Österreich anerkannten Psychotherapierichtungen. Und sie ist da im Cluster der psychoanalytisch-psychodynamischen Verfahren, ist auch nahe verwandt zur Psychoanalyse, hat sich aber in der kritischen Auseinandersetzung mit ihr dann vor allem in Bezug auf die psychoanalytische Theorie, aber auch die philosophischen Grundlagen als eigenständige Schule entwickelt. Mhm. Wenn man, glaube ich, so fragt, was ist das Besondere der Daseinsanalyse? Die meisten Psychotherapierichtungen unterscheiden sich ja in ihrem Menschenbild. Und ich würde mal ganz provokant sagen, die Daseinsanalyse hat kein Menschenbild, sondern sie beginnt ihr Denken an einem anderen Ort. Also sie fragt nicht danach, was ist der Mensch, also im Sinne des Untersuchungsgegenstandes Mensch, den man da untersuchen möchte, sondern sie fragt, wie ist es, als Mensch zu sein? Also sie beginnt ihr Denken bei jenem Ereignis, das sich eigentlich in jedem Moment unseres Existierens vollzieht. Nämlich dieses Hier, Jetzt, Da zu sein. Und das versucht sie zu analysieren und zu verstehen. Und wenn man dann so will, was heißt Dasein überhaupt? Da ist die Antwort der Daseinsanalyse, Dasein heißt offen sein für das, was sich zeigt. Also das ist das, was man in jedem Moment erfahren kann, erleben kann an sich, dass sich einem etwas zuspricht, dass man irgendwas wahrnimmt, dass sich irgendetwas zeigt.
Ist das auch eine Art Erlebnistherapie dann? Oder ist das zu weit gedacht?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sprechen auch nicht vom Erleben, weil da steckt auch schon wieder dieses Subjekt drin, das etwas erlebt, das einen Gegenstand erlebt. Und da ist diese Descartesche Subjekt-Objekt-Trennung drin, die wir nicht vollziehen, sondern wir gehen von diesem Ereignis aus. Wir gehen davon aus, dass wir immer schon in der Welt sind. Also man könnte jetzt eben fragen, Dasein, naja, was zeigt sich dann und wie zeigt es sich? Und da würden wir sagen, alles, was sich zeigt, zeigt sich immer schon vor dem Hintergrund einer Welt. Also und mit Welt meinen wir eigentlich das, was wir sagen in so einer Redewendung über eine 14-jährige Fußballspielerin, wenn wir sagen, Fußball ist ihre Welt, also diesen Weltbegriff. Es geht nicht um den Planeten Erde, ja, sondern um diese Art Bedeutungshorizont, von dem her.
Wenn ich da vielleicht ein bisschen pointierter vielleicht das auf den Punkt bringen dürfte.
Geht schon los.
Ich glaube, das, was uns ganz wichtig ist, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch kein Ich hat. Ich habe sicher kein Ich, also da bin ich ganz sicher. Und wir gehen davon aus, dass ich bin, aber ich habe kein Ich. Wir gehen davon aus, dass der Mensch kein Ich hat. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von allen anderen Psychotherapie-Richtungen. Und das hat wahnsinnig viele Konsequenzen, weil du gesagt hast, es geht uns darum, das Wesentliche zu sehen. Das klingt so einfach im Alltag gerade, aber was ist das Wesentliche? Und da gehen wir davon aus, dass wir sind, aber dieses Sein hat zwei Dimensionen. Das eine ist das, was wir im Alltag sehen, und das andere ist, was das Sein gibt, was überhaupt Sein ermöglicht. Das nennen wir die ontologische Grund. Sozusagen das Ontische ist das, was wir sehen im Alltag, unser Körper, das, was wir sagen, das, was wir hören. Aber der ontologische Grund ist der, der unser Sein gibt. Und da braucht man auch kein Ich dazu, weil automatisch dann bin ich in meiner Welt und damit bin ich da.
Schimmert da ein bisschen der alte Heidegger durch? Der
Martin Absolut, Heidegger? Genau. Das ist die Fundamentalontologie von Martin Heidegger, die da durchschimmert, aber nicht nur. Also wir reden da schon von der Philosophie des Existenzialismus, sehr viel Søren Kierkegaard, 19. Jahrhundert. Da geht es ganz viel um den Freiheitsbegriff. Wenn wir das weiterdenken, dass wir kein Ich haben, dann sind wir schon radikal frei gedacht als menschliche Wesen. Und jetzt kommen wir schon zur Angst. Freiheit hat immer was mit Angst zu tun und umgekehrt Angst mit Freiheit.
Runde 2. Vom Blick fürs Wesentliche, dem Spiel der Stimmungen, von der Furcht vor dem Tod und von Freiheit und Angst.
Man muss dazu sagen, Dr. Fazekas ist auch Philosoph. Man müsste es eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es sich bemerkbar macht. Apropos Durchschimmern, Kinderarzt auch, also ein Mann mit vielen Talenten, der wurscht, ob es ein Ich gibt oder nicht, aber der mit sehr vielen Du's, also mit Kindern zu tun hat, kann man sagen. Unser Thema ist eben die Angst, und Kierkegaard wurde schon erwähnt, der hat dazu auch einiges zu sagen gehabt. Manuel Spiegel, Sie haben uns vorweg eine Stellungnahme zukommen lassen, so wie Dr. Fazekas auch, und Sie sagen, die Angst erschüttert den vermeintlich sicheren Gang des Gewohnheitsmäßigen und ermöglicht damit einen Blick auf Wesentliches. Das heißt, wir brauchen die Angst, wenn ich das richtig verstehe, um den Blick fürs Wesentliche zu schärfen.
Ja, würde ich so unterschreiben. Was ich mit diesem Zitat ja zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass die Angst einen Moment der Erschütterung mit sich bringt. Also Erschütterung, man könnte vielleicht auch Störung sagen, aber nicht im pathologischen Sinne, sondern dass einfach etwas in seinem herkömmlichen Gang gestört wird, unterbrochen wird. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der schon einmal Angst hatte, wie man auf einmal wie still steht, gelähmt auch von der Angst, und man aus dieser Welt, in der man sich herkömmlich bewegt, wie herausgerissen wird. Und was dieses Zitat auch aufzeigt, ist so eine Bewegung der Angst, nämlich, dass wir uns aus diesem herkömmlichen Gang, diesem Alltag, all diesen gewohnten Strukturen, dass wir da heraustreten, und das birgt in sich schon das Potenzial für eine neue Sicht auf die Welt, für eine neue Sicht auf das eigene Sein, für eine neue Sicht auf die eigene Existenz. Und somit würde ich sagen, lässt sie uns Wesentliches erkennen.
Ja. Das heißt, wenn ich mich schreck, ist im Volksmund gesagt, wenn ich mich schreck, dann kriege ich den Blick auf einen anderen Blick auf die Dinge. Oder ist das zu wenig?
Das kann sein, es muss nicht sein, würde ich sagen. Aber das Besondere an der Angst ist ja das Leben vor so einem Moment. Und das Leben danach ist eigentlich dasselbe. Aber wenn man so wirklich mal tief in diesen Abgrund geschaut hat und tief mit dieser Angst konfrontiert war, vielleicht um ein Haar das Leben verloren hätte, dann hat sich doch etwas verändert, obwohl sich faktisch nichts verändert hat. Also ich denke schon, dass die Angst uns wachrufen kann, auch uns näher und mehr und intensiver mit unserer Existenz auseinanderzusetzen.
Sie haben einen anderen Ansatz.
Ja, also, weil es geht mir auch um diese Erschütterung. Ich glaube, das ist schon richtig, dass wir in unserem Alltag oft Routinen haben, gewohnte Strukturen haben, die uns auch gewisse Sicherheit geben, die uns aber manchmal vielleicht vergessen lassen, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich können als Mensch. Jeder Mensch hat andere Talente, andere Möglichkeiten. Und aus diesen Routinen ist es prinzipiell gut, wenn man manchmal aufgerüttelt wird, wachgerüttelt wird. Ich denke aber nicht, dass es notwendigerweise Angst sein muss. Ich glaube, dass jede Art von starken Eindrücken, ich denke da an eine liebevolle Beziehung zum Beispiel, aber selbst ein starkes Gefühl von Langeweile, glaube ich, kann uns auch dermaßen erschüttern, dass wir uns wieder rückbesinnen auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und deswegen würde ich sagen, nein, wir brauchen die Angst nicht notwendigerweise, um selbst zu sein, um uns selber, unseren eigenen Möglichkeiten gemäß zu leben. Es kann ein Weg sein, wo wir aufgerüttelt werden, wahrscheinlich der radikalste Weg, aber sicher nicht der einzige Weg. Deswegen denke ich, dass wahrscheinlich es viel leichtere Wege gibt, zu sich selbst zu finden, als die Angst.
Ja, da würde ich schon widersprechen, weil ich glaube, es mag diese unterschiedlichen Stimmungen geben, die wahrscheinlich auch unterschiedliche Sachen erkennen lassen. Wir in der Daseinsanalyse verstehen ja auch Stimmungen als ganz ursprüngliche Formen des Verstehens einer Situation oder des Seins oder des Existierens. Und so glaube ich auch, dass die Angst einen spezifischen Blick freigibt. Also Thomas, du hast schon gesagt, dass Angst und Freiheit Schwestern sind. Ich glaube, wer sein Leben als diesen offenen, freien Gestaltungsraum verstehen will, der muss sich zwangsläufig auch mit Möglichkeiten des Scheiterns, des Verlusts und der Endlichkeit auseinandersetzen. Und ich glaube, das sind die spezifischen Aspekte unseres Seins, die die Angst freigibt.
Da bin ich dir jetzt sehr dankbar für die Endlichkeit, weil zwei Dinge, glaube ich, müssen wir betonen. Den Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sprechen jetzt hier schon die ganze Zeit eigentlich von dieser ontologischen Angst, von diesem unheimlichen allgemein Gefühl der Angst, was wir vielleicht gar nicht so konkret benennen können, dass das ist sozusagen, wovor ich Angst habe. Dieses Unheimliche, nämlich unheimlich, wo wir uns nicht zu Hause fühlen, dieses unheimliche Gefühl der Angst im Gegensatz zu einer spezifischen Furcht vor einer konkreten Situation, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere natürlich, wovon wir in der Daseinsanalyse ausgehen, dass Angst immer Todesangst ist. Also in der Angst, in diesem unheimlichen Gefühl von Angst, nicht in der konkreten Furcht, geht es letzten Endes, wenn wir die zu Ende denken, immer um die Möglichkeit, nicht mehr da zu sein, tot zu sein. Also es geht immer um dieses Sein zum Tode, wenn wir Angst verspüren. Und ich glaube, das ist natürlich schon, was dieses Thema Angst auch für jeden, glaube ich, so interessant macht. Das kennt jeder. Und keiner weiß genau, warum betrifft mich die Angst. Die könnte mir auch wurscht sein vielleicht, weil ich habe gar keine konkrete Bedrohung. Aber nein, das ist im Menschen ganz tief verankert, dass Angst automatisch Todesangst ist.
Würde ich auch nicht so sehen. Und zwar nehmen wir heute her, ich war schon recht aufgeregt und nervös vor diesem Gespräch und ich bin mir nicht sicher, ob ich Todesangst hätte oder ich würde sogar behaupten, nicht.
Vielleicht hast du dich nur gefürchtet. Vielleicht hast du gar keine Angst, fürchtest dich nur.
Ja, mag sein. Ich glaube, also ich würd Tod ein bisschen anders verstehen, nämlich existenziell verstanden. Also kommen wir wieder zu unserer Fußballerin, die ich schon angesprochen habe. Angenommen, die hat ein Match, sie verletzt sich im Knie, muss ins Krankenhaus, es sind heftige Schmerzen und sie befürchtet einen Kreuzbandriss. Und Kreuzbandriss, das heißt, sie wäre ein Jahr lang außer Gefecht. Und in diesem Wartezimmer, wo sie noch nicht diese Diagnose weiß, da bricht für sie eine ganze Welt zusammen. Ich glaube, also wenn ihre Welt das Fußball ist und ihr Team und das Training und die Matches am Wochenende und all das, dann ist so ein Kreuzbandriss eine Bedrohung ihrer Existenz. Nicht, dass sie deshalb stirbt, sondern dass sie dann nicht mehr so sein kann, wie sie sich und ihre Existenz versteht. Also was in ihrem Sein von großer Bedeutung ist. Also ich glaube, mit Tod, das will ich korrigieren, das muss nicht unbedingt der biologische Tod sein, sondern das ist so ein Ende des Existierens, so wie wir es vielleicht gewohnt sind.
Kann man sagen, ihre Welt geht unter?
Ja, oder ist in Gefahr.
Ist in Gefahr, unterzugehen.
Ja, genau, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wir müssen hier nur berücksichtigen, dass wir, also da sind wir wieder bei der Fundamentalontologie von Martin Heidegger, dort gibt es ja vier Arten von Welt in Sein und Zeit, in seinem Hauptwerk, das wir in der Daseinsanalyse relativ genau lesen und als unsere Wurzeln ansehen. Da gibt es ja vier verschiedene Arten von Welten. Und die eine hast du genannt, das ist Fußball, also mein Hobby oder mein, was auch immer, mein Beruf. Und dann gibt es natürlich schon die soziale Welt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, hier bei der Angst zu sehen, dass es hier immer um die Mitwelt auch geht. Also meine Angst ist ja niemals nur meine private Angst. Vielleicht reden wir noch drüber, über die Angst der Gesellschaft. Und dann gibt es sozusagen die philosophische Angst, sozusagen das, was zu unserem Wesen gehört. Und dann gibt es aber die Angst, nicht authentisch zu leben. Nicht nach unseren eigenen Möglichkeiten zu leben, nicht wir selbst zu sein. Und ich würde jetzt am liebsten über diese Angst sprechen. Die Fußballerin, das ist sozusagen laut Martin Heidegger eigentlich diese erste Art von Welt. Ja, die ist wichtig zu sehen. Sozusagen unsere Umgebungswelt, das, was uns begegnet im Alltag. Und ja, die Jugendliche wird hier Angst haben, dass sie ihren Traum nicht mehr leben kann. Und nach der vierten Definition hat sie dann schon Todesangst, weil da ihre Welt tatsächlich, und da bin ich ganz bei dir, aufhört zu existieren, so wie sie ist.
Runde 3. von Geborgenheit und Bausparverträgen, von Geburtsvorstellungen, dem Wesen des Menschen und von der Urangst verschlungen zu werden.
Es gibt, möchte ich an dieser Stelle erzählen, ein Buch von Barbara Ehrenreich, hat schon ein paar Jährchen am Buckel das Buch. Das war eine amerikanische Zellbiologin, die dann populäre anthropologische Bücher geschrieben hat. Blutrituale, Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg. Und hier führt sie aus, dass es eine humanbiologische Konstante ist, dass der Mensch im Laufe seiner Entwicklung länger Beute war, als er Jäger ist, und dass daher diese Urangst, also das Urtrauma, die Angst vor dem Verschlungenwerden ist, die Angst vor dem, also wirklich bildlichen Gefressenwerden. Und sie führt es dann natürlich aus, die Sakralisierung von Gewalt, Menschenopfer, Tieropfer etc. oder auch die Sakralisierung von Kriegen, eben Blutrituale, ist dann eine Art Sublimation, eine Entlastung dieses Urtraumas. Könnte man ausgehend davon, jetzt nur als Inspiration genommen, könnte man davon ausgehen, dass unsere Ängste, wurscht in welcher der vier Welten Heidegger sich die abspielen, dass unsere Ängste hier von so einem Urtrauma kommen und dass die ja auch ihre Funktion hatten, dass wenn ich diese Todesangst habe, dann renne ich weg. Wenn ich die Angst nicht habe, werde ich gefressen.
Man muss gar nicht in die Evolutionsgeschichte schauen. Ich glaube, man kann sich auch die Entwicklung eines menschlichen Lebens anschauen, nämlich in dem Moment, wo man auf die Welt kommt. Da ist man ja als menschliches Wesen zunächst eigentlich ganz ungeborgen in der Welt. Und man ist angewiesen darauf, dass es im Idealfall Eltern gibt, die für einen so eine Atmosphäre der Geborgenheit schaffen, in der man sich überhaupt erst entwickeln kann. Und das, was in der Angst dann auch bei Heidegger aufbrechen kann, ist, dass wir diese ursprüngliche Ungeborgenheit und dass wir eigentlich ständig bemüht sind, uns mit der Welt, die wir uns bauen und mit dem Bausparvertrag und mit all diesen scheinbaren Sicherheiten, uns geborgen zu fühlen. Aber in einem Moment der Angst am Berg, kurz vor einem Absturz, ist der Bausparer egal. Also da zeigt sich das Wesentliche, nämlich dass wir in unserer Existenz immer schon in gewisser Weise gefährdet sind. Und man kann das ja auch aus einer anderen Perspektive sehen, nämlich wir sind zwar geworfen in der Geburt, in diese Ungeborgenheit, aber wir kommen ja irgendwoher im Moment der Geburt. Und ob wir nicht da eigentlich gut aufgehoben waren. Also ich glaube, das ist im Uterus und so weiter. Können wir eigentlich schon vertrauen auf die Welt? Lernen wir das in den ersten 9 Monaten? Oder beginnt man sein Denken bei der Geburt und dieser Ungeborgenheit? Also ich bin da selber noch nicht ganz.
Da darf ich vielleicht einhaken, ja, gleich, weil Sie haben ja das Zitat von Herrn Spiegel gebracht schon. Ich durfte ja auch ein Zitat beisteuern, dass nämlich der Mensch von Geburt an selbst ist und authentisch ist. Also wir gehen in der Daseinsanalyse eigentlich davon aus, dass nichts einfacher ist, als selbst zu sein. Weil wir das bei Geburt schon sind. Bei Geburt haben wir alle unsere Seinsmöglichkeiten, die kommen nicht dazu, sozusagen, die müssen wir halt entdecken, wir müssen uns öffnen dafür. Aber die sind da. Jeder Mensch hat andere Seinsmöglichkeiten. Wir sind selbst bei Geburt. Wir sind freie Menschen auch bei Geburt, auch wenn wir natürlich ein bisschen mit der Ernährung unterstützt werden müssen, vielleicht ein bisschen angezogen werden müssen. Aber letzten Endes sind wir jetzt ontologisch gesehen vollkommen freie Wesen und haben alle unsere Seinsmöglichkeiten schon. Das heißt, wir sind selbst. Es ist eigentlich nichts einfacher, so zu sein, wie wir sind. Und dazu brauche ich eben keine Angst, um selbst zu sein. Das Problem entsteht ja dann nur, wenn wir uns angleichen an die Erwartungen der Gesellschaft, sollen es die Eltern sein, der Lehrer, Freunde, Familie, was auch immer. Wenn wir an die Erwartungen der Gesellschaft uns anpassen, entgegen unserer Möglichkeiten, inauthentisch leben, dann vergessen wir sozusagen auf unsere eigentlichen Möglichkeiten selbst zu sein. Und dann brauchen wir vielleicht erschütternde Ereignisse, um uns wieder darauf zu besinnen, wer wir eigentlich selbst sind. Aber der Moment der Geburt, und glaube ich, das ist ganz entscheidend bei der Frage, brauchen wir Angst oder nicht? Weil wenn wir ehrlich sagen, ich bin eigentlich eh ich, ich habe kein Ich, ich bin ich, und dann brauche ich natürlich keine Angst dazu. Außer wenn ich vielleicht zu sehr auf mich selbst vergessen habe.
Aber das muss ein sehr gescheites Kind sein.
Eben nicht. Da geht es eben nicht um das Rationale. Da geht es eben nicht darum, dass Sie überlegen, jetzt habe ich eine Seinsmöglichkeit 1 bis 10. Eben nicht. Der Punkt ist, dass wir das spüren. Wir können selbst sein. Dieses Sein können ist uns eigentlich ganz wichtig, dass das jeder Mensch kann, weil das natürlich auch in der Psychotherapie ganz wichtig ist, den Menschen zu vermitteln, dass jeder und jede selbst sein kann.
Aber da frage ich jetzt den Kinderarzt. Das ist immer angenehm, wenn man Leute da sitzen hat, die eigentlich 3 oder 4 verschiedene Berufe repräsentieren. Da frage ich jetzt den Kinderarzt.
Entschuldigung, sind die, dass ich nur den einen habe. Was,
ja, zusammen sind wir viele, okay. Berufe und Berufungen. Ist der Mensch nicht eigentlich ein Frühchen? Ich meine, da gibt es ja andere Viecher, die werden geboren, stehen auf und rennen herum. Na, die sind sie selbst, aber das Kind im Idealfall schreit.
Die physiologische Frühgeburt, genau, das ist ja lang diskutiert worden in der Medizin, aber auch in der Philosophie, in der Medizinethik vor allem. Da geht es ja um Fragen der Abtreibung natürlich auch. Ne? Zu sagen, wenn wir sagen, wir sind physiologischerweise eigentlich eine Frühgeburt, sind wir da schon Mensch oder nicht? Und ich glaube, das ist zumindest in der Daseinsanalyse, in der Ontologie gehen wir davon aus, ja, sozusagen von unserem Wesen her sind wir Mensch zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und das macht uns sicher nicht zum Menschen, dass wir gehen können. Also ich bin nicht deswegen Mensch, weil ich gehen kann. Weil was ist mit dem Menschen, den ich gehen kann? Ja, und es macht mich übrigens auch nicht zum Menschen, dass ich sprechen kann. Aha. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Einsicht der Fundamentalontologie, dass der Mensch ein sprechendes Wesen ist und ein sehendes Wesen ist, auch wenn der Mensch blind ist, auch wenn wir nicht sprechen können, faktisch auf der ontischen Ebene, sind wir ein sprechendes Wesen. Der Mensch teilt sich immer mit. Auch wenn er gerade nicht spricht. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch wenn wir jetzt von Seinsmöglichkeiten sprechen. Auch wenn wir eine gewisse Seinsmöglichkeit uns gar nicht vorstellen können, wenn es unsere authentische Möglichkeit ist, dann können wir das, auch wenn wir das bis jetzt noch gar nicht gelebt haben.
Ich würde gerne noch auf etwas Bezug nehmen, was du vorhin sagtest, also so, dass wir davon ausgehen, dass alles schon in der Kindheit angelegt ist. Oder ja, da würde ich mitgehen. Also das sieht man, denke ich, auch bei Kindern, wie frei sie sind. Ihnen das Essen nicht schmeckt, dann schmeißen sie es einfach quer über den Tisch. Das schon, aber ich glaube halt, dass im Laufe der Entwicklung auch zunehmend wir der Komplexität unseres Existierens gewahr werden. Und ich glaube, dazu braucht es Angst. Nehmen wir ein Beispiel. So ein einjähriges Kind hat gerade gehen gelernt und probiert sich da aus und ist mit einem seiner Elternteile im Straßenverkehr unterwegs und hat in diesem Moment noch keinerlei Gefahrenbewusstsein. Es versteht die Situation nicht auf seine Gefährlichkeit hin. Was heißt das? Das heißt, dass die Eltern eigentlich so wie eine Art Stellvertreterposition für die noch nicht vorhandene Angst einnehmen müssen und den Spielraum des Kindes beschränken. Sie müssen es ständig in Sichtweite haben und jederzeit griffbereit sein und es irgendwie kontrollieren, damit dem Kind nichts geschieht. Jetzt spulen wir ein paar Monate vor und dieses Kind lernt diese Angst vor den Autos und vom Verkehr.
Ja, aber das ist ja genau ein klassisches Beispiel für Furcht. Ich fürchte mich ja vor dem Auto. Das ist ja eben nicht diese existenzielle Angst. Das ist die konkrete Angst vor dem Auto und vom Überfahrenwerden und vom Unfall.
Ja, ich meine, da kann man schon diskutieren, ob nicht in jeder Furcht auch eine Angst steckt. Nämlich, ob nicht in jeder Furcht eben auch die Einsicht in die Endlichkeit unseres Existierens steckt und dass wir endliche Wesen sind und dass wir da mit der Gefahr konfrontiert sind, nicht mehr zu sein. Worauf ich aber, um dieses Gedankenbeispiel noch fertig zu führen, worauf ich hinaus wollte, in dem Moment, wo das Kind diese Angst entwickelt, ist es für das Elternteil möglich, dem Kind Freiraum zu geben. Also noch immer nicht enorm viel, weil es ist immer noch unter 2 Jahre alt und immer noch ziemlich crazy unterwegs. Aber es ist möglich, diesen Freiheitsraum und Spielraum zu erweitern, weil diesem Kind mehr Vertrauen geschenkt werden kann, dass es selbstständig mit diesen Situationen umgehen kann. Und das nur deshalb, weil das Kind in der Angst und noch nicht rational, sondern in der Angst erkennt, wie gefährlich es da ist.
Ich glaube noch immer, dass es die Furcht ist, weil beim Verschlingen, also dieses Verschlingen hat mir gut gefallen und es ist trotzdem ein ähnliches Beispiel. Davon zu rennen, nicht vor den Tieren, die uns verschlingen können oder von gefährlichen Feinden, das ist natürlich, wenn wir sagen, das macht uns zu Menschen, dann sind wir im Sozialdarwinismus.
Kontroversen der Wissenschaft. Brauchen wir Angst? Eine Debatte aus dem Wiener Ringturm zwischen Manuel Spiegel und Tomasz Fosekosz. Moderation der Diskussion Martin Heidinger.
Runde 4. Vom Instinkt der Tiere, vom Sozialdarwinismus, von Manipulation, vom Kasperltheater, von der Lust an der Angst und von Notwendigkeiten fürs Überleben.
Das ist natürlich schon die Frage, und ich darf jetzt sozusagen das Thema wirklich fokussieren auf unsere Frage heute, brauchen wir Angst? Brauchen wir Angst, um Mensch zu sein, um als Mensch zu überleben? Und das glaube ich eben nicht, dass uns das zum Mensch macht. Ja, die Furcht hat uns gelehrt, okay, ich überlebe wahrscheinlicher, Aber die Frage ist, ob ich damit dann wirklich authentischer auch selbst bin.
Ist das nicht Instinkt? Das ist doch etwas, was auch ein anderes Tier hat.
Eben, das macht uns eben nicht zu Menschen. Genau, deswegen ist dieser Unterschied auch so wichtig. Und wenn wir bei deinem Beispiel bleiben mit dem Autounfall, ich glaube, weil wir jetzt beim Sozialdarwinismus sind, dass Angst als gesellschaftliches Phänomen, Angst kann man massiv manipulieren. Das kann man massiv manipulieren, und zwar diese unbewusste Angst. Nicht? Also die konkrete Furcht vor dem Auto, das ist relativ, glaube ich, einfach und einleuchtend. Aber diese unbewusste, diese unheimliche allgemeine Gefühl der Angst, das kann man manipulieren. Das können die Eltern manipulieren, das können die Medien, das kann die Politik manipulieren. Das kann man wunderbar manipulieren, weil das ein Gefühl ist, das jeder Mensch kennt. Und vor allem, weil das ein Gefühl ist, das jedem Menschen sehr, sehr nahe geht. Und deswegen ist mir das so wichtig zu betonen, dass wir nicht sozialdarwinistisch determiniert sind als Menschen. Die Angst und die Furcht vorm Auto macht mich nicht zu Menschen und die determiniert mich auch nicht. Das macht mich nicht zu Menschen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Also ich denke, das Besondere am Menschsein ist mitunter, sagen wir so, dass wir, auch wenn wir in der Angst sind oder in der Furcht, dass wir in unserem Sein nicht davon bestimmt sind, sondern dass wir letztlich immer noch frei im Umgang mit dieser Angst sind. Also, dass wir im Angesicht auch eines bevorstehenden Todes noch immer uns unseren Angehörigen zuwenden können und diese letzten Augenblicke genießen. Oder dass wir auch bewusst uns Gefahren aussetzen können. Also welches Tier macht das, dass es sich ohne Klettergurt, obwohl es einen hätte, den bewusst weglässt und versucht jetzt eine Wand hochzukommen?
Also da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Hin und wieder fürchten wir uns ja gern oder wir haben auch gerne Angst. Also Beispiel Kasperltheater. Lieblingsbeispiel von mir, ich bin ein großer Kasperl-Fan. Das funktioniert bei jedem Kind, nicht? Krokodil, wie es das noch gegeben hat, beim Kasperl-Theater kommt, nicht? Und die Kinder schreien, Vorsicht, Vorsicht, Kasperl. Und die Angstlust, oder bei Erwachsenen, die sich einen Horrorfilm anschauen, warum gruseln wir uns gern? Nicht alle, andere eben nicht. Das heißt, man sucht, weil sie gesagt haben, wir können damit umgehen. Das ist innerhalb dieses Bewussten, dieser Freiheit. Aber ist das jetzt auch Angst oder ist das irgendwo eine Unterordnung?
Also ich denke, wir bewegen uns hier wahrscheinlich schon im Bereich der Furcht, wie du das auch schon ein paar Mal differenziert hast. Aber ja, ich habe mich in der letzten Woche auch ein paar Mal gefragt, wieso mache ich da mit? Also da heute.
Heute?
Als ich diese...
Das ist aber kein Horrorfilm.
Nein. Und ich muss sagen, es ist auch ein gutes Gespräch bisher. Aber ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, Angst hat ja so diese Tendenz, dass sie uns verengt auf eine Situation hin. Und indem wir eigentlich freie Wesen sind, verfügen wir dennoch über einen gewissen Weitblick. Und wir sehen in Situationen, die uns ängstigen, auch die Möglichkeiten, die es bringen kann. Und dass man dann doch diese Risiken nimmt und diese Situation eingeht. Ja.
Bei Extremsportarten, nicht? Oder so Bungee oder...
Oder im Vorgespräch, wie Sie schon sagten, dass man doch zum Zahnarzt geht, obwohl man weiß...
Der verrat schon wieder was, ja. War heute bei der Zahnärztin und habe mir gedacht, habe ich jetzt Angst vor der Zahnärztin? Nein, habe ich nicht. Ich freue mich, erstens ist es eine nette Person, zweitens freue mich, sie zu sehen. Warum? Weil ich von Kind an schlechte Zähne hatte und weiß, dass ich eher vor dem Angst habe, oder ist das dann auch Furcht, was mir passiert, wenn ich nicht hingehe, dass es nämlich dann weh ist. So weh kann man die gar nicht tun. Ist das jetzt ein Zusammenspiel von Furcht, Angst und Vernunft, oder wie nennt man das?
Verspüren Sie da Angstlust?
Nein, wirklich. Nein. So weit geht es dann auch nicht. Das würde jetzt schon in untergründige Schubladen des menschlichen Bewusstseins schauen. Nein, aber das nicht. Aber die Angst, bleiben wir lieber bei der Angstlust.
Sonst
rede ich mich noch in einen Wirbel ein, weil ich mich da nicht analysieren lassen. Gratis, immerhin. Die Angstlust. Einige meinen ja, dass das gerade bei Kindern eine wichtige Sache ist, das auszuleben und das einzuüben.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt an der Angstlust ist eben der Beziehungsaspekt. Ich glaube, wir haben schon erwähnt, es gibt keine private Angst. Also die Angst ist nie meine individuelle, alleinige Angst. Angst ist immer in Bezug auf die Mitwelt und auch meine Mitmenschen. Und gerade die Angstlust ist ein schönes Beispiel. Man sieht den anderen Menschen leiden oder zumindest sich fürchten und freut sich natürlich, dass man nicht dieser Mensch ist und ist beruhigt. Naja, das hat diesen Beziehungsaspekt, nicht? Also eigentlich müsste ich mich fürchten, aber ich weiß schon, es betrifft mich nicht. Und jetzt bin ich froh, dass ich da in einer anderen Welt lebe. Also das erleichtert mir schon den Blick auf meine authentische Welt. Und insofern wäre ich dabei beim positiven Aspekt der Angst, dass man sagt, gut, also das erleichtert mir ein bisschen einen Blick von außen auf meine eigentliche Welt. Aber Angst, Lust sozusagen als freudsches Prinzip, als antreibende Kraft, nicht mehr in der Psychoanalyse ist ja die Annahme, dass Lust und die Triebe uns überhaupt am Leben halten, das ist das, was ich definitiv verneinen würde. Also das ist nicht der Antrieb, den ich brauche, um selbst zu sein. Aber es verweist immer auf meine Mitmenschen. Und ich finde das so spannend an der Angst, dass wir da immer aufgerufen sind, nicht nur in uns selbst hineinzuschauen, uns zu verkriechen und zu verstecken, sondern immer auf unsere Mitmenschen auch zu schauen, was hat jetzt in dieser konkreten Situation dieses Gefühl der Angst in mir ausgelöst.
Wir haben also Angst in Gesellschaft, auch in der Gesellschaft. Die Daseinsanalyse betont sehr diese Mündigkeit, könnte man sagen, des Menschen. Jetzt ist es aber doch so, dass es sehr, sehr viele Einrichtungen, Menschen und Institutionen gibt, die auch Ängste manipulieren, Ängste schüren, sei es im kleinen Format oder im ganz großen Stil. Ich möchte vielleicht das Eingangsepisode erzählen, eine Episode, die spielt im Anklagetrakt des Nürnberger Hauptkriegsverbrechergefängnisses 1945-46. Der Gefängnispsychiater hat da mit den angeklagten Nazi-Größen Gespräche geführt und nachher veröffentlicht und mit dem in seiner Ansicht nach intelligentesten von denen, nämlich mit Hermann Göring, den hat er abgeklopft und gesagt, naja, wie haben Sie das zustande bekommen, den Aufbau dieser nationalsozialistischen Bewegung? Und er sagt, na, man muss den Leuten Angst machen. Und der Psychiater sagt, naja, das ist in einer Diktatur natürlich einfach. Sagt er, na, das geht in einer Demokratie ganz genauso. Du musst den Leuten nur sagen, dass sie angegriffen werden, dass sie von außen bedroht werden oder meinetwegen von innen, aber dass sie bedroht werden. Und das ist ja dann schon ein gesellschaftliches Phänomen. Und ich würde es nicht den Göring als großen Philosophen hinstellen, aber ich glaube, dass das ein Körnchen Wahrheit birgt, dass das wahrscheinlich in jeder Gesellschaft funktioniert, oder?
Aber das funktioniert nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass wir Angst brauchen. Weil dann kann natürlich jeder hergehen, Herr Professor, Sie brauchen Angst und Sie haben sie. Schauen Sie dort und da haben Sie Angst. Man kann das manipulieren und operationalisieren, die Angst. Und ich glaube, das ist ja das Gefährliche, wenn man das eben vermischt mit der Furcht vor dem Auto, das mich überfährt, und dieser ontologischen Angst als Grunderfahrung, als philosophische Grunderfahrung des Menschen. Wenn man das vermischt, dann kann man das operationalisieren. Und das ist ja das, was ein bisschen die Eltern ja auch machen. Und das ist ja ein bisschen, was das Kasperltheater ja auch macht. Wir operationalisieren schon die Angst, bewusst, wir wollen ja eine Message sozusagen hier weitergeben, auch im Kasperltheater. Und die Eltern natürlich auch, die wollen natürlich, dass es dem Kind gut geht. Es ist nicht notwendigerweise bös gemeint, aber es ist auf jeden Fall manipulativ. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich gewahr werden dessen, dass wir immer, wenn wir das Gefühl der Angst verspüren, auf unser Umfeld schauen, ist das jetzt absichtlich sozusagen in mir produziert worden? Hat irgendwer ein Interesse daran, dass ich Angst habe? Oder ist es wirklich aus meiner eigenen Welt heraus? Und ja, natürlich kann man das auch in Demokratien machen. Und das ist relativ ein einfaches Werkzeug, finde ich, in einer Gesellschaft eine Stimmung zu erzeugen. Und da bin ich vielleicht dabei, ja, wenn man in einer Gesellschaft manipulativ ein Gefühl erzeugen möchte, dann braucht man Angst dazu. Man kann wahrscheinlich mit Angst viel mehr bewirken als mit positiven Wahlzuckerln oder mit positiven Aussagen. Also da sind wir vielleicht bei der Manipulation uns einig, okay, dazu braucht man Angst.
Also braucht man sie doch.
Um zu manipulieren, ist das jetzt der letzte Schluss?
Nein, ich hoffe nicht.
Ein vorläufiger.
Runde 5. Vom Schüren der Angst, vom Verlust des Freiheitsmoments, von der Furcht vor der Angst, Panikattacken, Kontrollverlust, Angst, Freiheit, krankhafter Angst, unglücklicher Liebe und von Verengungen.
Wir haben vorhin schon angesprochen, in der Angst, was da geschieht, ist eine Verengung. Jeder, der schon mal in einer Prüfungssituation war, weiß das vielleicht, oder es ging vielleicht nur mir so damals. Ich bekomme die Mathe-Schularbeit und zuerst einmal habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts lösen. Das ist nämlich genau der Moment der Angst oder der Furcht. Ich vermische es gerne, sage ich auch dazu, weil ich an diese kategorische Unterscheidung, weil ich mir da ein bisschen schwer tue. Und ob das nicht eher ein Spektrum ist. Aber ja, bei der Mathe-Schularbeit. dann finde ich irgendeine Aufgabe, die ich mir irgendwie zutraue und bin schon ein bisschen erleichterter. Und je mehr diese Erleichterung einsetzt, auf einmal sehe ich auch andere Lösungswege für die anderen Aufgaben. Das heißt, die Angst, sie verengt uns und dadurch macht sie uns besonders empfänglich für einfache, leichte Lösungen. In der Angst sind wir nicht groß kreativ und auch nicht gut darin, komplexe Probleme zu lösen. Also ich verstehe, warum man Angst schüren will, in der Politik beispielsweise. Es gibt in unserer Zeit viele Bedrohungen. Es gibt es vom Klima her, es gibt es von Kriegen her, es gibt es von Pandemien her. Und ich glaube, es ist schon wertvoll, da auch Angst zu haben. Einfach um die Bedrohung zu erkennen und um entsprechend diese Bedrohungen und Gefahren in Acht zu nehmen und darauf reagieren zu können und Veränderungen einzuleiten. Das Problematische aus meiner Sicht geschieht in diesem Moment, wo wir eben von der Angst bestimmt werden und diesen Freiheitsmoment verlieren, was in einer heftigen Angstsituation geschehen kann.
Darf ich eine Fangfrage stellen? Glaubst du, dass beides möglich ist, sich vor der Angst zu fürchten beziehungsweise sich vor der Furcht zu ängstigen?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ist es eine Wortspielerei? Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall vor der Angst fürchten. Andersrum wahrscheinlich nicht.
Bin ich jetzt gefangen? Genau, oder? Das sind wir sein. Ja, das glaube ich auch nicht, dass es andersrum geht.
Darf ich da ein Beispiel bringen? Wir können ja, weil wir alle Spezialisten für Angst sind, weil wir jeder schon einmal Angst hatten oder haben, gehabt haben wir aber mal eine Panikattacke gehabt nach einem langen Spitalsaufenthalt und das war ganz furchtbar, weil ich bin mir vorgekommen, wie da jeder Mann, dem der Tod aufs Herz greift und es war furchtbar, es war nämlich grundlos, es war anlasslos, grundlos und so weiter und so weiter. Und wurscht, was dann später in der Therapie herausgekommen ist, aber ich habe, und das ist die Antwort auf Ihre Frage aus meiner Sicht, ich habe mich dann vor dieser Angst gefürchtet, dass sie nämlich wiederkommt. Mhm. So kann ich mich ganz konkret vor etwas fürchten, wo ich merke, ich bleibe beim Jedermann-Vergleich, da greift man von außen wer ans Herz, an die Gurgel oder so. Ich habe es nicht selbst unter Kontrolle. Ist es nicht so, meine Herren, dass wir den Kontrollverlust am meisten fürchten? Dass wir nicht mehr, wie der Heidegger, nicht authentisch sein können? Dass wir nicht unser eigenes Leben mehr in der Hand haben?
Doch, ja, absolut. Dieser Kontrollverlust ist die treibende Kraft hinter dieser Unheimlichkeit von Angst. Aber nur als Fußnote, ich glaube, dass Kontrolle im klassischen Sinn sowieso eine Illusion ist. Ich glaube nicht, dass wir unser Leben kontrollieren. Also das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Aber ich glaube, dass das ja sowieso eine Illusion ist, dass ich sozusagen selber, so wie der freie Wille, in der Daseinsanalyse sprechen wir eigentlich nicht vom Willen, weil der relativ irrelevant ist. Sozusagen das, was ich als Mensch will, jetzt rational mir vorstelle und erreichen will, ist relativ irrelevant, weil ich es alleine eh nicht erreichen kann. Weil wir davon ausgehen, dass wir immer Mitmenschen sind, dass wir immer im Mitsein mit anderen Menschen verbunden sind. Das heißt, alleine kann ich sowieso kein Ziel erreichen. Und das heißt, alleine kann ich auch mein Leben nicht kontrollieren. Also die Kontrolle ist, glaube ich, immer eine Illusion.
Da würde ich mitgehen. Und ich glaube, dass in der Angsterfahrung eben auch die Möglichkeit besteht, zu erkennen, dass diese Kontrolle illusionär ist, dass wir nicht über den Tod unseres Seins bestimmen können, dass wir nicht wissen, was in der nächsten Situation geschieht und so weiter und so fort. Und dass es in der Auseinandersetzung mit der Angst möglich wird, dieses unkontrollierbare Existieren als solches anzunehmen. Also ich denke, eine gelungene Entwicklung kennzeichnet sich durch einen gelingenden Umgang mit der Angst.
Genau, jetzt ist dann aber gar nicht mehr die Frage, ob wir sie brauchen, sondern gibt es Angstfreiheit? Also wenn ich Ihnen so zuhöre, eigentlich nicht. Aber was machen Sie ganz konkret mit Patienten, Klienten oder wie immer mit Fällen, die in ihrer Angst ertrinken, weil sie solche Angsthasen oder Häsinnen sind? Was machen Sie mit denen?
Ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Punkt hier zu betonen, dass Angst nicht immer krankhaft ist. Mhm. Angst ist nicht als solche pathologisch. Das ist keine Krankheit und es gibt natürlich ICD-Codes für Angststörungen, ganz viele verschiedene medizinische Kategorisierungen von verschiedensten Angststörungen, Angstformen. Man kann, wenn man manipulieren will, natürlich Angst immer pathologisieren, aber als Phänomen ist das nicht eine Krankheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn wir Patienten haben, Klienten haben mit Angststörungen, dann fragen wir uns ja genau, wie steht es denn mit den eigenen authentischen Selbstseinsmöglichkeiten? Das ist ja unser therapeutischer Ansatz in der Daseinsanalyse ist anders als in der Verhaltenstherapie. In der Verhaltenstherapie kommen die Klientinnen und sagen, bitte, ich habe fürchterliche Ängste. Die sagen eher Ängste, nicht Furcht, aber wurscht. Ich möchte die loswerden. Und da gibt es einen Therapieansatz, so, ja, ich verspreche Ihnen, in 10 Sitzungen sind Sie diese Ängste los. Weil wir davon ausgehen, das ist sicher pathologisch, das ist sicher eine Krankheit, das gehört weg. Das machen wir in der Daseinsanalyse nicht. Wir versprechen nicht, dass die Angst in 10 Sitzungen weg ist. Was wir versprechen, dass wir ein authentisches Verständnis von dieser Angst entwickeln und schauen, was dahinter sozusagen schiefgelaufen ist im Leben bis dahin. Mhm. Wie die Pathologie sich dahinter verbirgt. Aber wir gehen nicht automatisch davon aus, dass die Angst als solche pathologisch ist, eine Krankheit ist, die man wegtherapieren muss.
Mhm. Es gibt ja auch andere Gefühle, die pathologisch werden können. Wo so sie die Objektfixiertheit, fällt mir ein, eine Frau, die in die chinesische Mauer verliebt war und sie heiraten wollte. Ne?
Ja.
Das ist wurde als pathologischer Fall eingestuft. Ne? Oder irgendwer ist in einer Diesellok verliebt gewesen. Da ist ja die Liebe pathologisiert oder pathologisch. So gesehen sind wir in einem Gefühlskanon, der sich nicht nur auf Angst bezieht.
Ja, wobei ich diese Beispiele durchaus dann auch problematisch finde, weil ich denke, für mich, aber ich glaube generell in der psychotherapeutischen Medizin, bedarf es schon des Leidensbegriffes, damit etwas als Störung oder als Krankheit gilt. Und ich weiß nicht, ob das in diesen Fällen
zutrifft. Wenn die unglücklich verliebt ist in die chinesische Mauer, dann ist all.
Ja.
Oder aber Leute, die andere verfolgen, die sie stalken. Ja. Also die nicht Angst haben, sondern ganz im Gegenteil, zu viel Zuneigung.
Aber dann wäre jede unglückliche Liebe pathologisch.
Das wird wohl so sein.
Vielleicht würde ich noch hinzufügen, dass wir ja immer in der Weltsein des Patienten oder der Patientin achten. Und wir gehen davon aus, dass Angst innerhalb der Welt eines Patienten oder einer Patientin immer Sinn macht. Und deshalb nehmen wir die Angst auch ernst. Und ich glaube, das ist etwas, was die Patientinnen und Patienten davor ein Leben lang nicht gemacht haben. Also ich glaube, davor geht es oft darum, Ängste zu verstecken, zu verbergen, nicht darauf zu achten, wenn man irgendwo Angst hat, sondern man glaubt, es aushalten zu müssen. All diese Überzeugungen, die vielleicht aus dem Elternhaus oder weiß ich woher
kommen. Reißt dich zusammen und diese ganzen.
Genau, ja. Also da wurde ja eben gerade kein gelingender Umgang mit Angst ermöglicht. Und dann in die Therapie zu kommen und zu erfahren, dass da jemand diese Angst ernst nimmt, dass er sie nicht pathologisiert, sondern danach fragt, noch mehr darüber wissen will und vielleicht sogar sagt, es macht Sinn, dass sie diese Angst haben. Und es ist auch verständlich. Ich denke, dass schon diese Annahme der Angst eine sehr therapeutische Wirkung auch hat.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, das mit dem Sinn der Angst, da darf ich vielleicht doch wieder zurückgehen zu Søren Kierkegaard und zum Existenzialismus, der ziemlich genau 100 Jahre vor Begründung der Daseinsanalyse Mitte des 19. Jahrhunderts betont hat, dass sozusagen der Schuldbegriff bei der Angst so wichtig ist. Dass sobald das Gefühl der Schuld da ist, die Angst weg ist, schreibt Kierkegaard, weil uns dieses Gefühl der Schuld frei macht. Das ist der Gedanke bei Kierkegaard. Und Martin Heidegger in Sein und Zeit spinnt diesen Gedanken dann weiter. Und bei Martin Heidegger ist ja die Angst untrennbar verbunden mit dem Gefühl der Schuld und mit dem Gewissen. Und da sind wir jetzt bei der Funktion von Angst oder vom Sinn der Angst. Weil in der Ontologie gehen wir davon aus, wenn wir Angst verspüren, verstehen wir, dass wir uns selber etwas schuldig geblieben sind. Wir verspüren dieses Gefühl der Schuld, aber nicht, dass ich etwas verbrochen, aber ein Gesetz gebrochen habe, sondern dass ich mir selber etwas schuldig geblieben bin. Und das erzeugt ein schlechtes Gewissen, was mich dann aufrüttelt, mir nichts mehr schuldig zu bleiben. Und das macht dann schon Sinn. Also hier, glaube ich, hat die Angst dann schon eben diese Funktion, die wir schon erwähnt hatten, noch einmal den Blick auf uns selber authentisch zu richten und uns überlegen, was bin ich mir in meinem Leben bisher schuldig geblieben? Mhm.
Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die verbittert sind, sehr viele am Ende ihres Lebens, wo man sagt, ein bitterer alter Mensch, die meinen, das Leben ist mir eigentlich etwas schuldig. Nicht ich bin, sondern das Leben ist mir etwas schuldig geblieben und das sollte jetzt gefälligst eintreten.
Da antworten wir natürlich mit der Authentizität, mit dem Selbstsein. Das Leben ist das Man selbst, das allgemeine Selbst, das sind so die Allgemeinheit, die uns Dinge vorgaukelt, die uns was vorspielt, was einreden möchte, wie eine brave Bürgerin, braver Bürger leben muss, wie man glücklich sein soll, was ein geglücktes Leben überhaupt ist. Der Punkt ist, dass das so nicht funktioniert. Das kann man niemandem einreden, was ein geglücktes Leben ausmacht, weil das für jeden Menschen was anderes ist. Mhm. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Es ist nie zu spät, selbst zu sein. Egal wie alt wir sind, wir können jederzeit uns öffnen für uns selbst. Nur dieses Öffnen, das ist wichtig. Sonst wäre ja Psychotherapie nicht möglich. Sonst müssten wir aber im gewissen Alter sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Es ist zu spät. Und das stimmt nicht. Natürlich, man kann in jeder Phase den Menschen helfen, weil jeder Mensch ist zumindest theoretisch in der Lage, sich für sich selbst zu öffnen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Therapie und ein Gedankenspiel, das ich heute hatte, gerne auch zur Diskussion stellen.
Schlussrunde. Von Konfrontationen, von der Therapie, der Therapeuten und einem Gedankenspiel.
Bisher hätte ich eigentlich gesagt, dass wir in der Daseinsanalyse keine Konfrontationstherapie machen. Das ist eine sehr wirksame Methode der Verhaltenstherapie in der, sagen wir, Bekämpfung von Ängsten. Und heute kam mir der Gedanke, ob wir nicht doch eigentlich eine Konfrontationstherapie in der Daseinsanalyse machen. Nämlich, weil das daseinsanalytische Setting oder das Therapiesetting ist ein sehr offenes. Also das heißt, es gibt keine vorgefertigte Struktur. Es gibt keinen Gesprächsleitfaden, es gibt keine Therapiemanuale, es gibt keine Übungen, keinen Werkzeugkoffer an Techniken und Methoden, die wir mit den Patienten und Patientinnen machen, sondern es geht bewusst darum, diese therapeutische Situation offen zu halten. Offen dafür, dass der Patient und oder die Patientin sich und ihre Welt darin entfalten kann, aber auch offen für dieses Ereignis, was da in dem Moment geschehen kann, wenn man das nicht strukturiert. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht in gewisser Weise auch so dieses Herausreißen aus so gewöhnlichen Bezügen, also man wird nicht an der Hand geführt und dieses gewöhnliche Gespräch, dass man zuerst über das Wetter redet, dann über die Arbeit und dann über Fußball oder was auch immer, auch das gelingt hier irgendwie nicht, sondern man ist einfach konfrontiert mit diesem offenen Gestaltungsspielraum, den man frei ergreifen kann. Und das ja in gewisser Weise auch ein Sinnbild für das Existieren ist. Also ob nicht gerade in der therapeutischen Situation so eine Konfrontation mit dieser tiefen Angst, die aus der Freiheit herauskommt, begleitet wird. Also wir lassen sie
Nein,
ja nicht...
Nein, da muss ich widersprechen.
Lass mich bitte noch ausführen. Bitte. Weil wir lassen die Patientinnen und Patienten ja nicht alleine dort, sondern wir sind da mit dabei, wir geben Acht und wir zeigen auch, dass man das aushalten kann. Und wir zeigen auch in unserer Haltung, dass da diese Situation, diese Offenheit an reichhaltigen Möglichkeiten bereithält. Getragen von dieser Stimmung ist es möglich, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und einen gelingenden Umgang zu finden.
Ich bin prinzipiell mit allem einverstanden, außer mit dem Begriff der Konfrontation. Weil zu einer Konfrontation gehört sozusagen eine Vorstellung von zwei Kapseln, die sich Stirn an Stirn, Konfrontation, die sich irgendwie begegnen, Billardkugeln, ein klassisches Modell der Anthropologie, ne, sozusagen eine Gesellschaft besteht aus ganz vielen Billardkugeln, die halt irgendwie sich berühren und dann halt irgendwie sich ablenken und irgendwie beeinflussen, die aber prinzipiell nichts miteinander zu tun haben. Zwei Kapseln, die sich treffen und dann natürlich stoße ich die andere Kapsel an und hoffentlich in die richtige Richtung und weil ich ja helfen will als Physiotherapeut. Aber das ist genau das, was in der Daseinsanalyse nicht passiert. Wir gehen davon aus, und deswegen betone ich das ja so, dass ich kein Ich habe. Es ist ja nicht Klienten-Ich, das sozusagen einen Therapeuten-Ich trifft und dann die zwei Ichs sich dann irgendwie halt begegnen oder treffen oder berühren oder auch nicht und dann irgendwie sich ablenken. Wir sind als Menschen vollkommen gleich. Wir sind existenziell gesehen von unserem Wesen her absolut gleich. Der eine hat vielleicht ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Ausbildung, aber wir gehen ja davon aus, dass wir eigentlich nicht die Lösung des Problems überhaupt nicht wissen. Das heißt, ich konfrontiere ja meine Klienten mit nichts. Weil wir immer schon eins sind. Wir sind als Menschen in unserem Mitsein existenziell gesehen absolut eins. Und in diesem gemeinsamen Raum passiert ja sowas wie von mir aus Heilung oder von mir aus Besserung des Leidens. Aber nur in diesem gemeinsamen Raum.
Aber das heißt, Sie würden der Formulierung nicht zustimmen, man soll sich seinen Ängsten stellen, denn dann hat man ja wieder Konfrontation.
Naja, und das reifiziert ja das Ganze. Das macht es so, als wäre da ein Gegenstand Angst in mir, dass ich so irgendwie rausreißen muss, rausoperieren muss, wie Karies von mir aus. Ne? Die muss das irgendwie entfernen, rausschneiden, weil das gehört nicht zu mir. Das ist irgendein Ding, das weg muss. Das ist genau das Problem auch des Ichs, die Reifikation. Dass es natürlich irrsinnig super ist. Wenn ich ein Ich habe, vor allem ein Über-Ich, ist perfekt, weil kann ich alles auf das Über-Ich schieben. Ich bin eh nicht schuld. Das ist ja nicht mein Problem eigentlich, weil das Über-Ich. Und wenn wir wirklich sagen, ich konfrontiere, dann ist es etwas, was ein Ding ist. Und das stimmt nicht. Die Angst ist ein Teil von mir als Mensch. in meinem Menschsein. Und das macht es ja so schwierig, dieses Gefühl irgendwie zu verändern, weil ich das gesamte Menschsein, das Dasein meines Gegenübers damit öffnen muss, um dann schlussendlich dieses Gefühl der Angst loszuwerden.
Ich sehe nicht das große Problem des Konfrontationsbegriffes, was halt auch ganz oft geschieht, ist, dass wir mit unserem Existieren, mit gewissen Situationen konfrontiert sind. Ich habe ja auch nicht davon gesprochen, dass ich jemanden konfrontiere, sondern ich habe davon gesprochen, dass ich glaube, das therapeutische Setting an sich etwas ist, das einem in besonderer Weise, man kann es auch umformulieren, mit der eigenen Geworfenheit in diese Offenheit konfrontiert. Ich sehe da nicht die große Problematik. Ich würde es dann problematisch finden, wenn das so ein bewusstes Zwingen unserer Seite ist. Also so ein, das machen wir jetzt. Ich glaube, dass es in der Situation liegt. Und ich sage auch nicht, dass das von Anfang an gelingt. Ich glaube am Anfang, also wenn ich auch an meine Selbsterfahrung zurückdenke, am Anfang habe ich nicht diese Freiheit ergriffen und einfach diese Stunde und von mich hingesprochen, wie mir der Mund gewachsen ist, sondern ich habe mir auch davor überlegt, was sage ich heute, und habe das versucht, für mich schon einen Plan zu machen, weil ich es vielleicht noch nicht so aushalten konnte. Und da war mein Therapeut, denke ich, auch geduldig mit mir und hat jetzt nicht gesagt, hören Sie auf damit, sondern er hatte Vertrauen, dass ich mit der Zeit mir das zutraue. Und irgendwann war es soweit.
Es gibt ja den Spruch, train the trainer. Man kann auch sagen, therapiert die Therapeuten. Wie ist denn das? Also da geht es. Bei Zahnärzten ist es schwieriger, wenn die sich selber behandeln sollen. Aber haben Sie das Gefühl, leben Sie gut mit Ihren Ängsten?
Ich würde tatsächlich sagen, dass ich aufgrund auch der intensiven Selbsterfahrung, die für diesen Beruf notwendig und wichtig ist, auch im Umgang mit der Angst etwas gelernt habe. Ich war davor sicher jemand, der glaubte, sich zusammenreißen zu müssen und Ängste verstecken zu müssen. Und ich glaube, dass ich heute offener damit umgehe und dass, wenn ich auch auf die Frage hin, ich bringe dieses Beispiel wieder, ob ich da heute dabei sein möchte, da war zuerst in erster Linie diese Angst da. Ich habe aber gesagt, lass mich bitte eine Nacht drüber schlafen, und bin dann in mich gegangen. Und was reizt mich jetzt mehr? Ist es die Angst oder ist es die Challenge, die Herausforderung? Und das hat dann irgendwie überwiegt. Ich glaube, hätte man mich vor 4 Jahren gefragt, da wäre die Angst groß gewesen, zu groß, und ich hätte auch auf sie gehört. Und finde das auch wichtig, das auch Patientinnen und Patienten mitzugeben, dass es immer eine Möglichkeit, ein möglicher Umgang mit der Angst ist, sie ernst zu nehmen und die Flucht zu ergreifen. Dass man nicht das aushalten muss. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir als Therapeuten und Therapeutinnen so einen gelingenden Umgang gefunden haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir keine Furcht vor der Angst haben, sondern dass wir das uns und den Menschen, die zu uns kommen, auch zutrauen. Und dass wir da nicht zurückschrecken davor, sondern zuversichtlich sind, dass eine solche Auseinandersetzung gelingen kann. Also ich glaube, dass diese Haltung und Stimmung, die wir da so mit in die Therapie bringen, dass die ganz wichtig ist.
Tamás Fasikas, leben Sie gut mit Ihren Ängsten?
Ja. Ja, ausgezeichnet. Dankeschön. Ja.
Wenn man fast gedacht.
Genau, ausgezeichnet. Nein, es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir uns in unserer Ganzheit verstehen als Menschen. Ja, dann gehört die Angst dazu. Und was ich in der Daseinsanalyse gelernt habe, ist eben, dass wir im Leben, also zum Beispiel ich, wenn ich das pointiert ausdrücken darf, ich werde in meinem Leben mit nichts konfrontiert. Ich kenne das Wort Konfrontation nicht. Ich kenne sozusagen Phänomene, die sich von sich selbst her zeigen. Und ich öffne mich dafür optimalerweise für diese Phänomene, weil die eh schon da sind. Das ist schon die Frage, wie begegnen wir unserer Welt? Ist es etwas, was uns herausfordert, oder ist es etwas, was uns bereichert, was eh schon da ist und wir eigentlich nur das Schöne, den Reichtum des Lebens einfach nur wahrnehmen müssen, sehen müssen? Und ja, dazu gehört auch die Angst, und ich lebe deswegen gut damit, weil ich weiß, dass das ein möglicher Weg ist, selbst zu sein.
Naja, also somit hat er ja das Schlusswort gesprochen. Oder wollen Sie das noch kommentieren?
Nein.
Also, weil Sie vorhin, Manuel Spiegel, gesprochen haben von dem, dass der Bausparvertrag unwichtig ist, wenn man am Berg ist und abstürzt, da gibt es eine gegenteilige Geschichte. Wer an den Berg steigen geht, abstürzt und 5 Stunden in der Wand baumelt am Seil, und es kommt ein Hubschrauber und einer sagt, Achtung, Achtung, hier spricht das Rote Kreuz. Und er sagt, ich habe schon gespendet. Also da kann die Wertigkeit der Ängste mitunter durcheinander kommen.
Brauchen wir Angst? Das war eine Science-Arena-Kontroverse zwischen den Daseinsanalytikern Manuel Spiegel und Tamás Fazekas unter der Moderation von Martin Heidinger aus dem Wiener Ringturm. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt. Und apropos Podcasts, auch die folgende Reihe finden Sie dort. Aber natürlich auch direkt im Ö1-Programm. Ambiente nämlich hat sich für den Sommer ein spezielles Motto vorgegeben.
Naturerbe erwandern. Ein sommerlicher Streifzug durch Österreichs Nationalparks. Von den Hohen Tauern bis zum Seewinkel.
Wenn eine Fläche landwirtschaftlich genutzt wird und man lässt die Nutzung auf, dann habe ich noch alle Pflanzenarten auf der Fläche, die an die Beweidung angepasst sind. Aber es kommen viele, viele Pflanzenarten dazu, die bei Beweidung nicht vorkommen können.
Diese Salzlebensräume, das ist der Hotspot in Europa. Es gibt nichts Vergleichbares. Tausende und Abertausende an Zugvögel und Brutvögel sind an diese Lacken gebunden und brauchen diese Lacken.
Die Nationalpark-Ranger und Margit Atzler geben faszinierende Einblicke in unsere Flora und Fauna in der Ambiente-Sommerserie Naturerbe erwandern. Von 19. Juli bis 30. August immer am Sonntag um 10.05 Uhr in Ö1 und jederzeit als Podcast.